Hallo Matthias. Wie schön.
Ja, hallo Sven.
Schön, dich zu sehen. Wann geht's los?
Heute Nachmittag.
Ja.
Ich habe schon mal ein Trikot bereitgelegt.
Ja, ehrlich.
Schuhe geputzt.
Ja. Von welcher Mannschaft?
vom FC natürlich.
Ah, spielen die auch mit. Ja.
Die spielen auch mit, ja.
Ja.
Bist du auch so begeistert von dieser WM?
Total. Ich habe nichts mitgekriegt in der Vorbereitung. Ich weiß nicht, ich habe nur, meine Frau hat mir gesagt, das werden beim Bäcker so Vuvuzelas verteilt und es ist furchtbar laut.
Die Uwe Seelers?
Ja, ja, Uwe Seelers, die man so schwingt.
Der ist doch tot.
Ja, nee, ich habe nur, also bei mir kommen Eröffnungsspiele, wurde nicht angezeigt in meinem Kalender, nur Toten Sonntag, aber das fand ich ganz gut, die gut koordiniert wegen der Vorgeschichte. Ja, nein, wir gucken natürlich jedes Spiel jetzt.
Ja, ich bin ja hin und her gerissen. Ich habe mich ja ein bisschen entfremdet diesem Fußballthema, insbesondere da, wo es um Länderspiele geht. Ich war ja früher großer Fan, so Klaus Fischer, Fallrückzieher und du erinnerst dich, Horst Rubesch, Manny Kals und all diese Leute. Habe ich immer gerne geguckt und dann wurde das ja so marketingmäßig die Mannschaft, ja, und dann, also national wurde ja, hat man sich ja so ein bisschen geschämt, deshalb war es ja dann nur noch die Mannschaft. Dann war es ja mit Mann auch schwierig, dann war es ja nur noch die Schaft.
Ja, tatsächlich, das Team, oder?
Oh, das war ja, das Team, gesetzt. Genau, das ist ja Englisch für Schaft. Mhm. Und sie kommt ja nicht mehr aus Deutschland, sondern aus Schland, ne? Und deshalb war mir das ein bisschen fern plötzlich, weil ich habe so schon mein Bedürfnis, Nationalstolz auszuleben, immer kanalisiert auf Fußballspiele.
Ja.
Weil ich mir dachte, das ist so die einzig legitime Variante zum Einmarsch in Polen. Ist für mich so ein Länderspiel. Aber wenn da auch die nationalen Symbole ja mehr oder weniger verpönt sind und war ich ja so ein bisschen entfremdet. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mich wieder rückbegeistern möchte für die WM, weil sie ja so verschrien ist. Also sie wird ja nur noch unter politischen Gesichtspunkten betrachtet, ökonomische Gesichtspunkte, klimapolitische und geschlechterpolitische Gesichtspunkte. Mhm. Und da dachte ich mir, das ist auch eine Form von Protest, die dann gut zu finden und zu gucken.
Ja, das wundert mich jetzt bei dir gar nicht, also dass du dann erst recht alle Spiele guckst.
Ich kann mich nicht so recht überwinden, weil...
Gehst du denn auch zum Public Viewing so mit dem T-Shirt und mit Glühwein oder? Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt macht in dieser Jahreszeit, aber jetzt sicherlich auch. Ja, gut, okay, dann gucke ich das auch alles, genau wie du.
Ja.
Schaffen wir das?
Ja, 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 ja. Und dann, werde mir jetzt auch nochmal, es ist ein bisschen spät, aber Anfang nächste Woche, wenn ich das jetzt mache, werde ich mir auch nochmal irgendwie so Duplo, Hanuta, Kinderschokolade und so kaufen mit diesen ganzen Klebebildchen, Sammelalbum voll machen und so. Einfach mal so aus reinem Protest.
Ja, nur ich habe die Panini-Alben der letzten WMs alle voll gemacht für meine Tochter, ehrlich.
Ehrlich?
Ja. So im Schulhof tauschen und so. Aber dann wollten sie mich auf dem Schulhof nicht mehr haben. Jetzt habe ich das auch eingestellt.
Nee. So. Hast du so Feuerzangenbowl-mäßig so getan als.
Ja. Ja. So, noch zu. Gut, zu den weniger wichtigen Themen, weil Fußball ist ja das Einzige, eigentlich, was zählt.
Black Friday.
War der gerade?
Ist ja gerade, ist jetzt. Ja der Tag, an dem Jesus irgendwie an so ein Einkaufszentrum genagelt wurde. Mhm. Daran erinnern wir uns, der höchste Feiertag der evangelischen Kirche, glaube ich, auch der katholischen sogar. Und das wird ja von Geschäften auch genutzt, um ganz egoistisch auch Gewinne zu machen.
Ach so, das ist
immer das Typische. Da gibt es dann so religiöse Feiertage, so wie Ostern und Weihnachten, und die werden dann gekapert von den bösen Unternehmern. Und so ist es mit dem Black Friday halt auch gewesen.
Ach so, das wusste ich gar nicht. Das hat einen religiösen Hintergrund, sagst du.
Ja,
das war früher der Karfreitag, der jetzt ständig irgendwie so, oder?
Ja.
Mensch, toll. Das ist das Schöne an diesem Format, mit dem man lernt auch unheimlich viele Dinge, die man dann auch anderen erzählen kann, ja. Weil sie gar nicht stimmen.
Ja, ich darf nochmal daran erinnern, wir sind das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation.
Richtig.
Und wie bekämpft man Desinformation am besten, indem man sie mit noch mehr Desinformation, das ist so eine Art ökologisches System, das kennst du ja selber, ne? Wenn du halt so Räuber-Beute-Verhältnisse hast und irgendwie so eine Art Überpopulation von einem und dem anderen ist, kannst du ja entweder alle erschießen oder du setzt neue Akteure in das ökologische Feld, die dann so Verdrängungen nach sich ziehen.
Das wäre
und in diesem Fall. So, wir fluten gewissermaßen jetzt den öffentlichen Diskurs mit zusätzlichen
Desinformationen.
Ja, ich würde es jetzt nicht Desinformation nennen.
Informationen. Also mit so vielen zusätzlichen Informationen, dass man überhaupt nicht weiß, wo oben und unten ist. Super.
Ja, aber der Vorteil ist ja, dass bei uns sozusagen die Durchschaubarkeit sich nahelegt durch den Zynismus und die Ironie. Und dadurch entstehen sozusagen Immunabwehr-Trainingschancen im öffentlichen Raum. Das ist so eine Art Impfung, ja.
Ja.
Das ist eine virale Kommunikation, die wir betreiben, und dann lernen die Leute nicht nur gegen unsere Desinformationen sensibler zu werden, sondern sie trainieren ihr Immunsystem und durchschauen dann auch andere Desinformationen.
Genial. Also man hat bei uns gar keine andere Wahl, als sich seines eigenen Verstandes zu bedienen.
Ja.
Das ist doch,
Mensch, genau.
So richtig Aufklärung, Grundschule, was wir hier machen.
Genau.
Gut, dann fluten wir weiter den öffentlichen Raum mit Informationen. Die stimmen könnten oder auch nicht.
Genau. Und damit bekämpfen wir Desinformation.
Ja, richtig. Ja. Mein Gott, wir fördern sogar die Urteilsfähigkeit, ja, toll.
Ja, also, das ist verrückt, ne?
Ja. Ja, es gibt.
Darf ich dich mal was fragen?
Eine Information noch ganz kurz, dann darfst du mich was fragen. Das muss dann jeder für sich selbst überprüfen. Trotz der verheerendsten Pandemie seit der spanischen Grippe begrüßen wir den 8-milliardensten Erdenbewohner seit letzter Woche.
Oh.
Ja, ein kleines
Kerzchen. Ein 97-jähriger Koreaner.
Genau, der immer noch lebt. Ja, da wollen wir doch mal zumindest darauf hingewiesen haben, die Gefahr, dass wir aussterben, ist wahrscheinlich vorerst gebannt. Oder zumindest haben sich die Chancen für uns verbessert. 8 Milliarden ist doch eine gute Zahl. Hm. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. 8 Milliarden Menschen. So, jetzt du.
Ja, vielleicht hängt es damit zusammen. Ich bin ja auch nicht in allen Bereichen gleichermaßen gut desinformiert. Kennst du dieses Mastodon? Davon reden ja alle. Ich weiß immer nicht, was ist das eigentlich? Ist das ein Abführmittel oder ein Sedativum?
Ja.
Ich soll das nehmen statt Twitter, hat mir mein Arzt geraten.
Ja, ich habe jetzt ganz falsch assoziiert. Nee, das hat irgendwas mit, was hast du wie so Twitter. Nee, ich dachte eher so an Dinosaurier. Nein, ich weiß auch nicht, was das ist. Mastodon. Also Darm ist schon, naja, gut. Nee, das andere sage ich dir nicht. Was sollst du jetzt benutzen statt Abführmittel? Nee, statt Twitter.
Ja. Statt Twitter. Also das alle Leute, die was auf sich halten, verlassen jetzt ja Twitter und nutzen dieses Mastodon.
Mhm.
Aber das kann doch nichts sein, wenn das so heißt, oder? Ich weiß nicht.
Du, ich weiß das nicht. Ich nutze ja beides nicht. Ich habe keine Ahnung, was bei Twitter passiert. Wolltest du da mir irgendwelche geheimnisvollen Dinge von deinem Freund Elon erzählen, was er da jetzt gerade vorhat? Also außer alle zu feuern und...
Ja. Nee. Der hat sich auch nicht nochmal gemeldet, ne? Letztes Mal ruft er hier an und sagt, wir sollten auch die Desinformationen auf Twitter bekämpfen. Und er hat ja nicht nochmal angerufen. Diese Leute sind sehr unzuverlässig, ist so mein Eindruck.
Mhm. Aber du rufst dann auch nicht selber wieder an, oder?
Nein.
Dazu bist du zu stolz. Ja, das habe ich mir gedacht.
Nein, das soll ich?
Ja, ich weiß nicht. Du hast ja diese Nummern alle. Also wenn ich dann, manchmal denke ich dann auch, hätte ich auch gerne, wenn ich dann höre, dass die Russen jetzt die große weltweite Impfkampagne an der Seite der Amerikaner irgendwie auch möchten.
In diesem Rockefeller-Gates-Ding da, oder was?
Ja, dann denke ich immer, fühlt ihr nicht.
Erklär mal nochmal, haben die auf dem G20-Treffen, haben die das vereinbart?
Ja, was die
alle mit diesen schicken Teletubby-Kostümen unterwegs waren.
Ja, putzig, oder?
Ich dachte, Farben des Great Reset.
Die sehen alle aus wie Marietta Slomka, aber dann fiel mir auf, nein, es sind die Teletubbies. Ja, aber wie passt denn das zusammen?
Warum die Russen das machen?
Mhm. Kannst du mir das erklären? Also da bin ich, ehrlich gesagt...
Ich bin ja in dem Sinne jetzt kein Putin-Versteher oder so. Also das ist ja eher... Nee, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es so eine ganz subtile Strategie, dass die nur so tun.
Gut, da wollte ich eigentlich erst viel, viel später hin, aber dann lass uns mal ganz kurz bei dem G20 bleiben. Also ich habe nicht verstanden, was der Klaus da eigentlich macht. Weiß gar nicht, welches Land er anführt. Aber muss ich nochmal gucken in der Wikipedia oder so.
Also, ist doch klar, der ist da, to penetrate the others.
Ja, aber das könnte er doch auch hinter den Kulissen machen, wieso? Machen die das dann öffentlich? Und dann fand ich natürlich den jungen Indonesier, den Gesundheitsminister von Indonesien, sehr schön. Hast du auch gehört?
Nein.
Der eine kleine Rede gehalten hat oder einen kleinen Vortrag, warum wir jetzt eine weltweite ID mit Impfnachweis brauchen. Habe ich schon mal woanders von jemand anderem gehört, glaube ich. Ich weiß nicht, wie der heißt, Bill, ne?
Mhm. Ja, und die EU hat es doch, glaube ich, jetzt auch beschlossen.
Oder? Genau, und die EU und die G20 und alle haben das ja jetzt dann auch ratifiziert, also dass man sagt, ja, wir brauchen jetzt für die Zukunft. War ja meine Verschwörungstheorie, also einen digitalen Pass, in dem dein Impf- und Teststatus vermerkt ist. Ich denke.
Ja, aber kann ich dir erklären, dass die Verschwörungstheoretiker würden ja sagen, da geht es um die Errichtung eines Gesundheitsregimes und der Kontrolle von Menschen. Ich glaube, es geht eher darum, sowas wie Steuerhinterziehung, Bandenkriminalität und Geldwäsche zu verhindern.
Weil ja nur Ungeimpfte sowas machen. Muss man den Impfstatus wissen. Weil,
genau, ja, genau.
Ja, gut, okay, das leuchtet ein.
Und das Bargeld wiederum wird abgeschafft, weil man sich darauf...
Sehr schön.
Ehrlich, ja, ja. Deutsche Glanzleistung. weil man sich daran natürlich infizieren kann. Mhm. Oder vielleicht habe ich die Argumentation auch ein bisschen durcheinander geworfen. Aber,
könnte sein, aber klingt ja irgendwie auch wahnsinnig logisch. Ja,
natürlich.
Aber wenn ich das höre und wenn man, wir sprachen ja auch mal so ganz kurz am Rande über Aufarbeitung, vergeben, vergessen vielleicht oder mal entschuldigen oder so, könnte ja mal sein. Wenn man dann sieht, was die da jetzt machen, die Teletubbies und gleichzeitig, auch das hast du gesehen, in den USA ja geraten wird, also über den Mainstream, NBC, in der nun kommenden Trippeldemie und der gleichzeitigen Grippe-Covid-RSV-Saison.
Was ist RSV? Das hatte ich noch nicht.
Ach, respiratorisches irgendwas, also Husten. Also in dieser schwierigen kommenden Zeit jetzt den physischen Kontakt zu Ungeimpften dringend zu meiden. Dann denke ich, warum reden wir hier über vergeben, vergessen, entschuldige? Ihr meint das doch gar nicht so. Jetzt sieht doch jetzt irgendwie nochmal richtig das Tempo an. Auch da
hast du. Nee, da bist du, unterliegst du auch einem Missverständnis. Entschuldigung, ist ja nicht nur eine retrospektive Tätigkeit, indem man auf was zurückschaut, was geschehen ist. Du kannst ja auch im Vorhinein schon entschuldigen.
Ach so. Du meinst, entschuldige, dass ich dich morgen anfahren werde?
Ja, genau.
Ich weiß nicht, wie weit mich das jetzt überzeugt. Ja, okay.
Ja. Mhm. Nee, ich meine, das ist ja auch hinderlich, wenn die das immer mit schlechtem Gewissen tun müssen.
Ja.
Da ist ja auch das Akzeptanzmanagement in der Bevölkerung, stößt ja dann irgendwie auch an Grenzen. Das fühlt sich ja dann auch irgendwie mies an. Aber wenn wir dann sagen, das ist schon okay.
Mhm. Ja.
Wobei, apropos Verzeihen, ich erinnere mich noch, wir haben vor einem Jahr darüber gesprochen, dass ihr auch den Weihnachtsmarkt damals vermisst und aber zugleich auch boykottiert habt.
Mhm.
Und jetzt habe ich gerade wieder in den Nachrichten gehört, ja, das geht wieder voran und die Leute freuen sich wieder und der Glühwein ist so lecker und die drehen jetzt jede zweite Birne auch raus und das ist eben auch mit gutem ökologischen Gewissen kann man hingehen und die Preise sind auch okay. Machen wir das oder tragen wir denen das nach?
Wir machen das hier, also soweit ich hier in Dänemark bin, machen wir das natürlich, weil die das ja nie gemacht haben und in Deutschland werden wir sicherlich, da muss ich ja noch oft sein und da, ich arbeite da ja auch, keine Sorge, da würde ich das boykottieren. Also wenn du die Frage an mich stellst, Katja, und wir werden hier auf den Weihnachtsmarkt gehen und Schmalzkuchen essen und hier hat das aber auch nie jemand. Mhm. Nie jemand diese Spaltung hier forciert. Machst du das? Gehst du dahin? Alles verziehen beim Schmeißen?
Ich bin ja schon vorher nicht gegangen.
Gut, okay.
Das ist ein bisschen das Problem.
Ja. Ja. Gehst du dann jetzt danach?
Ja, ich weiß, ich um die Versöhnung kann zu signalisieren. Gucken, wenn ich sich irgendwas einfallen lassen, was für mich attraktiv ist.
Bratwurst.
Ja, die kriege ich ja gratis, wenn ich mich impfen lasse. Ja. Weil ich ja doof bin.
Nur die auch noch bezahlen würde.
Boah, ich muss dir noch was erzählen. Also ich möchte jetzt keinen Zusammenhang herstellen zu meinem Arbeitsplatz, aber an der Uni Köln, wo ich jetzt kürzlich war, ist ein sehr zwielichtiges Milieu entstanden. Und zwar haben die offensichtlich 6 von 7 Birnen rausgedreht und leuchten. Und du, wenn du da im, das ist ja in dieser Jahreszeit, ist es ja mitunter schon auch ab 17 Uhr nicht mehr ganz so hell.
Mhm.
Und du gehst da irgendwie durch die Welt und denkst, irgendwie ist das alles im Zwielicht. Und ich bin auch Zug gefahren, da war auch irgendwie nur noch an jedem dritten Platz irgendwie darüber eine Lampe an. Ich frage mich auch, ob das nicht vielleicht sogar noch mit was ganz anderem zu tun hat, aber auch da bitte ich sozusagen deinen geostrategischen Gesamtplan nochmal abzugleichen mit meiner individuellen Wahrnehmung. Kann das auch sein, dass sie uns schon auf so eine Kriegsbeleuchtung einstimmen? Also, dass man so sagt, so damit die feindlichen Bomber nicht so sehen, muss das alles ein bisschen dunkler sein? Oder so, so fühlt sich das irgendwie an. Also, es ist so.
Meinst du? So
nein.
Glühbirnen mit einer Klatsche, dass man einfach sagt, ja, könnt ihr erstens gleich mal lernen, wie man das, die Welt rettet über den, über das Energiesparen. Und dann auch sich verdunkelt, wenn der Russe kommt. Ich glaube, das ist. Ich glaube ja, dass Kriege heute gar nicht mehr so stattfinden. Aber gut.
Wahrscheinlich nicht. Ja, aber ist schon schlimm, dass auf Dänemark jetzt diese zwei Raketen eingeschlagen sind, die Polen losgeschickt haben, oder?
Ja,
auf Dänemark. Bei euch im Garten gelandet, oder?
Ja. Richtig, du hast das. Was hattest du in Erdkunde? Ich war da auch ganz schlecht.
Ich hatte immer eine Eins.
Ach so, ja.
Immer eine Eins.
Ja, du meinst denn die deutsch-dänische Grenze zwischen Deutschland und Russland, dieses Land meinst du, oder?
Diese Raketen.
Nein, das
die,
war doch.
Die legen ja keinen Landweg zurück, sondern die fliegen ja durch die Luft und das dann mal in Dänemark bei dir im Garten so ein.
Ja, nein, das
so Raketen
ja
abstürzen. Was ich mich jetzt
Matthias,
gefragt
das waren
habe.
Das zwei Pipelines, die von Dänemark nach Polen gehen. Und die Raketen sehen so ähnlich aus, aber die sind nicht von Polen nach Dänemark und nicht, na egal. Ja,
da bin ich jetzt erleichtert, weil ich mich jetzt gefragt habe, ist, ob jetzt der NATO-Verteidigungsfall hätte eintreten müssen.
Ja. Wenn das irgendwie ukrainische Raketen auf meinem Grundstück gewesen wären, dann hätte ich natürlich den dänischen Herrn Stoltenberg sofort angerufen und gesagt, ja. Junge, das heißt, du weißt, was das heißt.
Ja.
Na, also roll schon mal die Rollbahn aus. Ja, das ist ja gerade mal gut gegangen.
Aber was du ansprichst, ist natürlich jetzt nochmal diese Geschichte mit der Pipeline.
Mhm.
Auch da habe ich jetzt wiederum nur Desinformationen, aber ich finde es schon mutig, dass die Bundesregierung jetzt nochmal eine internationale Aufklärung fordert und auch den Verdacht gegen die USA in den Raum gestellt hat und im Zweifelsfall auch große Sanktionen gegen die USA. Das heißt also auch Ausladen von Akteuren, Wirtschaftssanktionen, militärische Einstellung militärischer Kooperation und so weiter. Da ist die deutsche Bundesregierung ja sehr massiv vorgetreten, weil ich meine, das ist ja schon ein erheblicher Schaden, ist ja auch ein Angriff gewissermaßen auf unsere Souveränität, die Energiesouveränität gewesen. Mhm. Und so wie sich das abzeichnet, das hat ja Oscar Lafontaine jetzt auch in seinem neuesten Buch über die Amis nochmal ausargumentiert, spricht ja vieles dafür, dass es die Amerikaner waren. Und dann finde ich gut, wenn der Scholz sich dann hinstellt und sagt, wir werden das beenden mit den USA.
Ja.
Hat er in der Pressekonferenz neben Biden hat er gestanden und gesagt, wir werden das beenden, diese Interventionen gegen uns.
Mhm. Finde ich auch. Also ich bin ganz deiner Meinung, dass das wichtig und richtig ist. Wir warnen nur vor Vorverurteilungen.
Ach so.
Also, dass wir jetzt dieses Embargo und dieses ganze Flüssiggas nicht nehmen und erstmal draußen stehen lassen auf dem Meer, die Schiffe, das finde ich schon alles richtig. Nur nochmal, es ist ja noch nicht bewiesen. Es waren zwei Schiffe, die wir jetzt sehen unter amerikanischer Flagge, aber die kann ja auch jemand anders daran geklebt haben. Da kann jeder kommen. Weil, es gibt ja auch Panama-Flaggen, die man auf, so, weißt du ja, also unter falscher Flagge.
Ja, das ist natürlich, da ist ein bisschen was, also finde ich jetzt, bringst du mich jetzt echt wieder auch zum Nachdenken, weil manchmal ist es ja auch so, dass diese Sanktionen, die man dann beschließt, jetzt gar nicht die Wirkung beim Gegner entfalten, sondern eher einem selber schaden.
Ja.
Und wenn wir das LNG-Gas jetzt dann nicht mehr nehmen.
Ja, das eben, ja, da muss man aber gut, das ist natürlich ein moralischer Sieg, den wir da schon mal durch dieses Embargo gegen die Amerikaner jetzt erzielt haben. Das finde ich schon auch ganz wichtig. Gut, dass du darauf hinweist.
Ja.
Und jetzt aber kurz alle beim Faktenchecker anrufen, ob das auch alles so gestimmt hat.
Nee, gut, aber das Problem ist natürlich, dass wir die Energiefrage damit natürlich wieder verlagern in den anderen Bereich. Und was im Unterschied, du hast erzählt, ihr habt ganz viel Sturm und Wind in Dänemark. Wir haben ja Windmangel auch in Deutschland, eine große, große Flaute. Die ganzen Herbststürme sind ja ausgefallen wegen der Klimakatastrophe.
Und alle hier, ja.
Und wir denken jetzt über Windimporte aus Kasachstan auch nach. Wir möchten auf dem Seeweg
tatsächlich.
Ja, Wind aus Kasachstan nach Deutschland bringen, was ein bisschen problematisch ist.
In Tüten oder Flaschen oder wie?
Nee, in so großen, großen Containerschiffen.
Aus Kasachstan.
Ja. Ich habe mir das mal auf der Karte angeguckt.
Ja, die Binnenhilfen von.
Muss man natürlich den Tisch.
Ja, ich erinnere mich gut an die kasachische Hanse.
Ja. Auch. Nichts gegen Kasachstan, liebe Grüße.
Ja.
Ja. Und auch an meine Erdkundelehrerin Frau Brüggemann.
Und dafür gab es früher eine Eins.
Ja, damals sahen die Karten noch ganz anders aus. Das ist ja ganz witzig. Ich war ja irgendwie zu geizig, meinen Kindern einen Schulatlas zu kaufen und habe denen dann einfach meinen mitgegeben. Und da gab es ja noch ganz andere Länder, ja, damals, als wir zur Schule gegangen sind.
Und das ist ein bisschen merkwürdig, aber gut.
Nee, was ich damit sagen möchte ist...
Wenn du 500 Jahre alt bist, du hast dich aber gut gehalten.
Nein, ich möchte einfach sagen, wie schnell sich die politische Geografie ändern kann.
Ja.
Als ich Erdkunde hatte, gab es noch die Sowjetunion, falls ihr das was sagt.
Ja, ich erinnere mich. Ja, ich bin ja auch schon
fast... Und die ehemalige Ex-DDR war noch die DDR.
Das stimmt, du hast völlig recht. Und damit hast du deine Kinder verwirrt? Aber sie
Ich habe mit den Kindern das mit in die Schule genommen und gesagt, mein Vater hat mit diesem Atlas eine 1 in Erdkunde bekommen. Die haben eine 5 nach der anderen geschrieben.
Ja.
Bis wir dann auf den Trichter gekommen sind, es liegt am Atlas.
Mhm.
Aber ich sag dir, wenn wir lang genug warten, wird es einen Seeweg von Kasachstan nach Deutschland geben.
Ja, wenn es dann Deutschland noch gibt. Du kennst ja meine Theorie, dass das dann irgendwie gestrichen worden werden muss. Komm, gehen wir da mal weg von der Erdkunde.
Na gut.
Ich wollte etwas nachtragen, wenn das passt ja auch zu deinem Plan, den ich natürlich unterstütze und hervorragend finde. Also Windimporte. Ich glaube, da ist einfach noch gar keiner drauf gekommen. Aber das hat ja auch was mit Energiesicherheit und Klima und diesen ganzen Dingen zu tun. Wir haben ja schon zweimal so dran gekratzt jetzt mit Lampen aus an deiner Schule und ich habe mich ja über die Kommentare gefreut von letzter Woche, dass durchaus auch Menschen dann sagen, ist das schön, dass ihr das nochmal benennt, diesen Irrsinn. Das fällt ja völlig hinten runter. Du weißt, ich habe diesen Ziegelstein von Greta auch tatsächlich jetzt zur Hälfte so gelesen und quer gelesen. Soll ich den hochhalten? Nee, aber das kriegt man auch kaum. Ein gewichtiges Buch.
Sag mal, wie ist so der Leseeindruck? Ist das so lieber Tagesbuch?
Ja, 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 lieber heute. Tagesbuch, hier so, wie ich ungefähr 18 Kilo.
Der Umwelt zuliebe, ressourcensparsam.
Ja.
Und strotzt wahrscheinlich vor vielen, vielen differenzierenden Gedanken.
Ja.
Oder ist es vor allem einer, der dann immer wieder...
Es ist vor allem einer, der dann immer wieder kommt. Wir haben höchstens noch 7 Minuten Zeit und dann müssen wir alle sterben. Ich habe nur dann auch weil ich auch gerade nochmal wieder Christopher Booker lese, den erkläre ich gleich vielleicht nochmal gerne, denke mir, das wird in 20 Jahren in der Schule, wo dann die anderen Kinder mit diesen alten Atlanten rumlaufen, wird man das wahrscheinlich, wenn wir es dann überleben, diesen Schwachsinn, wird man das hochhalten, diesen Ziegelstein als Meilenstein des Schwachsinns, wirklich. Also wo man sagt, dass es gab mal eine Zeit in der Geschichte, dass die ganze Welt völlig fehlgeleitet einer begeisterten, weiß ich wie alt sie jetzt ist, 20-Jährigen hinterhergelaufen, die einfach nur völlig fehlgeleitet ist. Und das ist frappierend. Jeder, der was auf sich hält, ist ja in diesem Buch mit drin von Greta. Das hat sich ja nicht alles selber geschrieben, ist Herausgeberin.
Ach so.
Alle, wie sie da sind, vom Guardian bis zu James Hansen von der NASA und alle sind irgendwie fallen in diesen Chor ein, dass wir müssen sofort und sonst geht alles runter und das ist schon frappierend, das zu lesen und dann gleichzeitig erlaube mir den kleinen Ausflug, weil ich mich auch dann, ich habe diese ganzen Klimabücher hier nochmal wieder rausgezogen, musste nochmal quer und nachlesen. Korrigiere mich, oder sag mal, 2015 gab es das Treffen in Paris, dieses Coalition of the Parties, dieses
1,5 Grad Treffen.
Ja, wo man, und dann zwei Jahre später ist übrigens ein amerikanischer Präsident ausgestiegen aus diesem Paris-Abkommen. Auch daran erinnern wir uns vielleicht. Wenn man da in die Aussagen der einzelnen Staatenführer, der Staaten reinguckt, was sie denn versprechen bis 2030, dann stand da bei uns, dass wir 1,7 Billionen Tonnen CO2-Äquivalente nicht mehr herstellen. Ja. Die Inder haben damals verkündet, sie würden 5 Milliarden Tonnen mehr herstellen. Und die Chinesen haben gesagt, wir stellen 12, Milliarden oder Billionen, es sind Milliarden Tonnen mehr her. Das heißt, 2015, das hatte auch dann Gründe dafür, dass die Amerikaner ausgestiegen sind, haben die Chinesen und Inder gesagt, uns Europäern, wir machen das ganz anders, wir machen da gar nicht mit. Das finde ich frappierend. Also wenn man noch mal
das ist aber Teil des Abkommens, das war mir jetzt gar nicht so klar. Die haben es also vereinbart.
Ja, das ist Teil des Abkommens, weil das waren die Aussagen. Man sagt, ja, die Europäer wollen jetzt irgendwas runterfahren, aber die Chinesen und Inder und die ganzen anderen sogenannten Entwicklungsländer haben gesagt, da machen wir ja gar nicht mit. Was dann wieder keiner weiß, weil das auch im Mainstream offensichtlich wegen dieser totalen Blindheit keiner wahrgenommen hat. Also dass man kann das alles nochmal nachlesen. Und der amerikanische Präsident, der dann abgewählt wurde, hat es explizit einfach genauso benannt und hat auch diese Stellen in den Dokumenten explizit so benannt. Und deswegen gesagt, dann möchte ich da auch nicht mehr drin sein in diesem Agreement, weil da steht ja drin, dass die weitermachen können, wie sie wollen.
Moment, also du meinst den mit der Frisur?
Den mit der Frisur. Und damals haben die Europäer...
Deshalb ist der auch abgewählt worden natürlich.
Naja, nee, aber damals haben doch die Europäer im sehenden Auges eigentlich ihre eigene Deindustrialisierung und Vernichtung irgendwie unterschrieben und gesagt, ja, ist okay. Und haben das nicht wahrgenommen.
Pass auf, mit der Industrialisierung musste mir nicht kommen. Das halte ich tatsächlich für Fake News. Wenn du mir einen deutschen Politiker mit Rang und Namen nennst, der diesen Begriff verwendet, dann würde ich mich auch trauen, ihn zu verwenden. Aber bis dahin ist das für mich ein Mythos.
Da muss ich mich ja sehr zurückhalten. Warte, wie heißt der Klingbeil? Kennst du den? SPD?
Lars.
Ja, Lars. Chef.
Lalli nannten wir die Lalli. Früher mit Spitznamen.
Lalli von der SPD hat ja genau das gesagt. Da habe ich auch gedacht, da muss doch irgendwie der Olli aber jetzt mal dazwischen gehen. Genau, dass wir nehmen die Gefahr der Deindustrialisierung Deutschlands ist real. Hat Lalli gesagt. Mir fehlt bis heute.
Aber dann es passt wir das ja auch.
Wenn also der man das sagt, das ist ja auch seit 2015 bekannt. So, dass das Ganze grundlos ist, das haben wir ja letztes Mal angesprochen, aber ich stolpere dann immer noch über solche Dinge. Und da schließt sich jetzt der Kreis zu Herrn Bucker, den halte ich doch auch nochmal hoch, neben meinem Kopf. Das heißt Groupthink, sein letztes Buch, ist er leider gestorben letztes Jahr. Das empfehle ich zur Lektüre, wenn du mal Lust hast, da reinzugucken, weil das so ein Phänomen ist, das schon in den 70ern in Studien gezeigt wurde, auch sehr eindeutig. Wenn sich eine kleine Gruppe etwas in den Kopf setzt und wie zum Beispiel, wir könnten einen Krieg in Vietnam gewinnen oder in Afghanistan oder wir könnten die ganze Welt vor der Vernichtung durch CO2 retten, weil das ist bestimmt ganz gefährlich, dann ist es frappierend, wie das so Kreise zieht und immer nach dem gleichen Muster abläuft. Ich will das mal abkürzen. Bis man an so eine Stelle kommt, was ich gerade sagte, dass man an eine Stelle kommt, wo man so in diesem Tunnel fährt, dass man alle Widerstände unterdrückt und totschlägt und die Fakten überhaupt nicht mehr wahrnimmt.
Ich hoffe, ich bringe dich jetzt nicht in Schwierigkeiten, aber der Punkt, wenn du sagst, ich will das immer mal abkürzen, da zucke ich immer zusammen, weil es genau die Sachen sind, die ich gerne ausführlicher hören würde.
Ja.
Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, da werden so 5 Phasen oder 5 Schritte beschrieben in dem Buch. Kriegst du die zusammen oder willst du jetzt vor allem auf den Schluss eingehen, der...
Nein, wir können das gern ausführlicher machen. Es gibt also nach der Studie schon, und Bucker hat es da dann noch ein bisschen weitergetrieben, weil die Studie sich auf amerikanische Politik seit Ende des Zweiten Weltkriegs, aber auch auf Napoleon Bonaparte und so weiter bezog. Verbindend scheint zu sein, dass es eine Vision gibt oder eine Ahnung, was man machen könnte, die durchaus auch positiv besetzt ist. Dann entwickelt man so einen Traum, wie es dann laufen sollte, wo es hin soll. Macht sich auf den Weg, dann entstehen Widerstände. In der nächsten Phase stellt sich eine gewisse Frustration ein.
Und, bei den Betreibern.
Bei den Betreibern, genau. Mhm. Und am Ende endet das Ganze unweigerlich in einem Albtraum. Das ist das, was sich von Napoleon bis amerikanischem Einsatz in Afghanistan oder Vietnam, und es gibt viele, viele Beispiele, es gibt ja, Bucker macht auch das schöne Beispiel mit dem Gendern auf. Das ist auch historisch, macht er das gerne auf, weil er sagt, der Traum und die Idee war richtig oder edel, dass man sagt, es kann doch nicht sein, dass jetzt Frauen und oder Menschen mit anderer Hautfarbe unterdrückt werden. Ja, I have a dream, lass uns doch mal irgendwie jetzt dann das umsetzen, dass wir das Gleiche behandeln. Und das ist dann aber, dass die Behauptungen, die dahinter stehen, dass das alles so und so machbar wäre und so zusammenhängt, sich auf dem Weg, sich natürlich Widersprüche ergeben. Und man sagt, wie bei allen Revolutionen aus, dass man sagt, das ist vielleicht gar nicht so einfach, ne, die Herrschaft des Volkes durchzusetzen und dass wir alle gleich sind. Und dass es dann in eine Phase übergeht, wo man sagt, egal wie groß die Widerstände werden, wir schlagen diese Widerstände immer härter nieder. Kannst du folgen? Also dass man sagt, es verbindet die Revolution und es verbindet dieses anfangs gut gemeinte.
Ich habe ja an mehreren Stellen Rückfragen, ehrlich gesagt. Das eine ist, wie viel ist wirklich gut gemeint? Wie viele kleben sich die gute Meinung als Legitimation nur auf, um etwas durchzusetzen, was vielleicht gar nicht so ganz sehr gut gemeint ist? Also da würde ich politisch auch nochmal unterscheiden zwischen dem Marketingköder, den ich auswerfe oder mit dem ich auch die wohlwollend Naiven mitnehmen kann und dem, was vielleicht tatsächlich Interessen dahinter stehen. Und dann ist ein interessanter Punkt, und da glaube ich, ist an der Analyse ganz viel dran, ist, dass auch die selbst die besten Ziele sich immer auch noch vergewissern müssen, ob die Mittel, die sie zu ihrer Durchsetzung wählen, überhaupt legitim sind und zum Ziel passen. Das heißt, ist überhaupt eine Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit auf dem Wege der Sprachverkrüppelung möglich? Ja, und ist nicht gewissermaßen eine Frustration im Hinblick auf eine politisch komplizierte Situation schneller kompensiert, indem man sich berauscht an den Machtmitteln, die man dann plötzlich dann doch auch über die Menschheit ergießen kann? Und man sozusagen für den Ersatz, für den Trostpreis der ausgebliebenen Utopie entlohnt wird durch ein doch sehr starkes Potenzgefühl, was man plötzlich gewinnt in dieser Koalition der Leute, die es durchsetzen wollen, nämlich aus der Unterwerfung der anderen und der moralischen Selbsterhöhung. Spielt sowas auch eine Rolle? Mhm. Ja. Nur die Frage ist, wie kommen wir da raus? Weil das wird ja losgetreten von einigen, aber ausbaden müssen es ja dann viele.
Ja,
die Prognosen, wenn wir dieses Schema Prognose weiternehmen?
Die Prognose ist Katastrophe. Ich will nur nochmal auf den Weg zurück, an die Stelle, wo du gerade auch warst. Wir wollen gar nicht unterstellen, dass die Intention am Anfang irgendwie eine üble, machtberauschte, sonst was ist. Man kann ja auch tatsächlich sagen, dass man, lass uns mal eine Revolution starten. Wir sind doch alle gleich, Männer und Frauen und so weiter. Und auch beim Gendern ist es ja so, oder bei dieser Geschlechtergerechtigkeit, ja, dass man am Anfang sagt, wir können doch nicht Frauen und Männer von der Frau nicht mitwählen lassen. Das geht ja nicht. So. Du könntest jetzt sagen, doch, jemand, aber. Es muss doch eine Gleichberechtigung geben. Lass uns das doch einfach mal kurz als Idee in den Raum stellen.
Ja, natürlich. Ist so. Überhaupt keine Frage. Weil und zwar nicht aufgrund eines Genitalstatus, sondern auf einer Rolle der Menschlichkeit
genau,
und des Bürgerseins.
Genau. Ja, und das natürlich kann man auch jemanden nicht wegen seiner weißen, schwarzen, gelben Hautfarbe irgendwie ausschließend diskriminieren oder weil er ungeimpft ist. So. Diese richtige Idee und dieser positive Traum, dass man sagt, so, dann lass uns das mal ändern. Auf dem Weg, wenn man dann bestimmte Dinge erreicht, ergeben sich ja dann nur so Verästelungen und Verfeinerungen. Ja? Dann kommt Frau Greer zum Beispiel und sagt, Geschlecht ist ein gesellschaftliches Konstrukt. Da ist man jetzt schon in der Phase, wo man sagt, okay, jetzt hast du dich auch noch nach vorne gedrängelt. Wir haben es schon hinbekommen, dass Männer und Frauen jetzt irgendwie wählen und gleich behandelt und unser Bewusstsein geschärft. Und jetzt kommt irgend so ein Idiot und treibt das noch ein bisschen weiter auf die Spitze. Ja, und das ist eben immer in diesen Prozessen. Und selbst wenn man dann sagt, das Geschlecht ist nicht rein ein gesellschaftliches Konstrukt, das ist doch Bullshit, dann hast du ja diesen Backlash von denen, die jetzt diese gute Sache weiter durchsetzen wollen. Das ist genau wie mit dem CO2. Das meine ich mit dieser Phase der Widerstände. Man sagt, die eigene simplifizierte Theorie, wie die Dinge sind und wo sie hinlaufen sollen, wird auf die Probe gestellt und es gibt plötzlich eindeutige Gegenbeweise. Selber im CO2 ist es dieses.
Ach so, Widersprüche sind jetzt nicht der Widerstand von unwilligen Dummen, sondern das Realitätsprinzip meldet sich und sagt, so einfach ist es nicht.
Genau, was du ja auch immer betonst. Es ist ja einfacher zu regieren und auch eine internationale Klimadiktatur durchzusetzen, wenn man die Realität einfach ausblendet. Und das ist diese Phase dieser Widerstände, dass man sagt, die musst du alle mundtot machen, weil das stört ja unsere gute Sache. Das ist frappierend, also dass man dieses Gruppendenken dann tatsächlich dazu führt, dass man an einem bestimmten Punkt diese ganzen dissenten Stimmen auch gar nicht mehr hören will und auch gar nicht mehr hört. Und je weiter man auf diesem Irrweg ist und je frustrierter es zugeht, also man mit umso größerer Wucht gegen die Abweichler, die so komische Fakten vor sich hertragen, vorgeht und sie am Ende wirklich nicht mehr sieht.
Weil man sie aus dem öffentlichen Diskurs entfernt hat zur Not oder selbst weil man an psychologische Scheuklappen auf.
Selbst wenn es einem vor die Nase gehalten wird, wie diese 2015er Aussagen der Fraktionen aus China und Indien, nein, wir werden da nicht mitmachen, nein, wir werden 50 neue Kohlekraftwerke pro Jahr bauen und wir werden 11 Billionen Terawattstunden, was weiß ich, CO2, wir werden das alles überhaupt nicht machen. Und selbst wenn man dir das ins Gesicht sagt, wird es nicht gemeldet. Das ist dann diese Phase, wo man sagt, jetzt steuern wir wirklich auf den Abgrund zu und es ist Feierabend. Das ist ganz spannend.
Das heißt, man schottet sich ab, um einen bestimmten, psychologisch beschrieben, einen Wahn aufrechterhalten zu können. Nicht als individuelle Pathologie, sondern als gruppendynamische Verirrung.
Ja, aber du merkst es doch auch bei der Betrachtung und Handhabung von Abweichern in Virus.
Dabei, da möchte ich jetzt ein Gegenargument bringen. Und zwar jetzt nicht aus mir, also du weißt ja, dass auch die Qualität von Argumenten, das wissen wir als Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation ja auch, die Qualität von Argumenten wächst ja mit dem Renommee des Argumentierenden. Und wenn ich jetzt was sagen würde, wäre das ja relativ bedeutungslos. Aber wenn ich jetzt eine Autorität heranziehe, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Kant, Hegel oder Platon war, vielleicht sogar auch Hannah Arendt. Meinungsfreiheit, ich glaube Rosa Luxemburg. Meinungsfreiheit endet dort, wo andere sich betroffen fühlen.
Ja, soll ich dich
du weißt, wer das gesagt hat?
Ich weiß, wer das gesagt hat. Ich wollte
wer denn? Vier Möglichkeiten hatte ich dir vorgegeben. Kant, Hegel, Platon oder Rosa Luxemburg. Richtig.
Yay!
Volle Punkte.
Kriege jetzt eine Wuvuzela.
Toll, nee. Das ist eine Wuvuzela.
Stimmt, das ist aber wirklich etwas für die Aphorismen. Und
das ist was für die Geschichtsbücher.
Ja. Ja. Wobei ja, ich können ja nicht zurückspulen, wir sind ja sozusagen live on tape. Was hat sie genau gesagt? Ich müsste das jetzt suchen.
Meinungsfreiheit endet da, wo andere sich betroffen fühlen, habe ich mir
gedacht. Sich verletzt oder betroffen fühlen, tatsächlich. Ja, und das ist schon richtig. Es ist nicht mal, man muss nicht mal verletzt oder betroffen sein, sondern sich nur betroffen fühlen.
Finde ich jetzt aber haarspalterisch. Wie soll ich denn überhaupt zur Kenntnis nehmen, dass ich betroffen bin, wenn ich muss das doch auch fühlen.
Ja, aber es reicht.
Da sieht man wieder diesen kalten Rationalismus, so diese unmenschliche, empathielose Art, dass dir die Gefühle anderer Menschen so gleichgültig sind.
Entschuldige, Matthias, kaugummiger kann man doch eine Philosophie gar nicht formulieren, als du musst nicht mal nachweisen, dass du betroffen bist. Ich kann das ja nicht widerlegen. Ich kann ja nicht sagen,
genau, du bist doch. Eben. Das
also meine, ist meine
evidenzbasierte.
Meine Meinungsfreiheit endet, wenn du dich betroffen fühlst.
Ja, genau. Du kannst hier nicht rumtrampeln wie der Elefant im Porzellanladen und die Gefühle anderer Menschen verletzen, sondern du musst empathisch sein. Du musst sagen, oh, das könnte jetzt dazu führen, dass der Matthias sich betroffen fühlt und verletzt fühlt.
Du hattest ja...
Ja, du kennst mein Sternzeichen, oder?
Leberwurst. Ja, ich weiß. Sprachen ja darüber, das ist ja im Moment... Ja, aber das war ja das, was du letzte Woche auch so schön ausführtest über deine Studenten, die das verstanden haben, und dass darin auch eine Diskriminierung liegt irgendwie und so, dann die Sendung von letzter Woche nochmal gucken.
Aber sollen wir das kurz vertiefen nochmal an der Stelle? Also zum einen, es gab schöne Rückmeldungen auch dazu, also eben viel Zustimmung, auch eine Person, die tatsächlich aus innerhalb Deutschlands sich bewegt hatte und von der Frage tatsächlich irgendwann genervt war. Das kann ich übrigens verstehen, dass man von dieser Frage irgendwann genervt ist. Nur ist das ja nicht das Problem der Leute, die gefragt haben, sondern das ist meines und dann muss ich halt das irgendwie sozial balancieren, um das mal abzukürzen. Aber du merkst, dass hier wenn ich es auf den Begriff bringen möchte, ein Tatbestand nicht mehr in der Absicht des Täters, so wie wir das bei Mord und Totschlag unterscheiden, ne, ob das oder im Delikt selber auffindbar sein muss, sondern dass du den Seismographen der Leberwurst zum Ausgangspunkt für Verurteilungen machst. Ja. Das heißt, ich fühle mich jetzt unendlich betroffen und diskriminiert von Nancy Faesers Kurzfassung der Einschränkung der Meinungsfreiheit. Mhm. Und deshalb finde ich, sollte ihr dieser Satz auch nicht mehr gestattet werden.
Ja. Damit wirst du nicht so weit kommen, weil sie ist ja sozusagen, sitzt ja auf den Gesetzen. Aber man muss es mal festhalten, auch für die Faktenchecker, also was du gerade sagst, man muss es doch nochmal plastisch machen, weil das heißt ja, ich darf gar nichts mehr sagen. Also ich darf jetzt nicht mehr sagen, es liegt ja gar nicht am CO2.
Fühle ich mich betroffen. Ich fühle mich
betroffen.
Du verletzt mich und du zerstörst die Zukunft meiner Kinder.
Na egal,
du willst, dass die alle verbrennen.
Nein, du musst ja gar nicht betroffen sein. Du bist 98 und stirbst nächste Woche und sagst, das ich fühle mich jetzt betroffen. Ja, du bist aber nicht betroffen, dich geht das gar nichts an. Dann sagst du da, ich fühle mich aber betroffen.
Nee, betroffen, darf ich dich auch korrigieren. Betroffen heißt irgendwie nicht in den Opferbereich eines Sachverhalts zu geraten, sondern Betroffenheit heißt so, oh, das macht mich jetzt aber total betroffen.
Ja.
Das kennst du noch aus dem Teestubengespräch. Ja,
genau, ich erinnere mich.
In den 80er Jahren, wo die Menschen so einen Betroffenheitskult gepflegt haben.
Ja,
ich erinnere mich. Um diese Art von Betroffenheit geht es.
Ja, aber das heißt, wie gesagt, man kann das dann alles, selbst wenn man überhaupt nicht betroffen ist, empathisch der ganzen Welt gegenüber sein. Ich fühle mich jetzt aber auch betroffen, das darfst du jetzt aber nicht sagen. Und Nancy sagt, das fällt auch nicht mehr unter Meinungsfreiheit, Sven. Also du darfst jetzt nicht sagen, es liegt nicht am CO2, da fühlt sich da einer betroffen.
Das ich fühle mich ja betroffen, wenn hier Karl Lauterbach zum Beispiel behauptet, die Impfung wäre wirksam und nebenwirkungsfrei. Fühle ich mich betroffen und verletzt? Mhm. Können wir damit seine Meinungsfreiheit einschränken?
Ich glaube, dass das ein Boomerang werden könnte, was die Nancy sich da gebaut hat, aber wir können ja mal anfangen zu klagen. Aber solange wir noch dürfen, würde ich dann ja auch sagen, also weil ich mich da auch sehr betroffen fühle, das wollen wir dann noch zu den Klimafragen wenigstens dazu packen, bitte, weil du hast das gesehen, die letzte Generation, die ich ja wahnsinnig ernst nehme in ihrer Fehlsteuerung, die junge Dame, die sagte, wegen der steigenden Meere sind schon mehrere Milliarden Opfer auf Palau zu beklagen. Das war im zweiten deutschen Fernsehen. Ja, das finde ich auch ganz schrecklich. Ich bin ganz betroffen. Also Palau hat ja nur 19.000 Einwohner.
Ich bin jetzt auch,
ist auch noch nicht im Meer versunken. Aber dass die Last Generation über ihre Website Spenden einwirbt in Form von Bitcoins, finde ich.
Ist ja eine energieneutrale Währung. Das müssen wir immer wieder dazu sagen jetzt für unsere Zuschauer.
Ja, wir müssen vielleicht dazu sagen, keine Fake News, dass die Bitcoin-Produktion und das Handeln etwa so viel Energie im Jahr brauchen wie der Betrieb der Ukraine. Also solange
wenn ich da jetzt die Wahl hätte.
Ja, gut, man muss sich entscheiden.
Genau.
Nein, aber dieses, und das Frappierende daran ist ja tatsächlich, dass in diesem Brief, den Sie auch an die KD Kanzlerin geschrieben haben, mit ihren Forderungen.
Ja, das möchte ich nochmal sagen. Also, deshalb, bevor du jetzt hier anfängst, die moralisch zu delegitimieren, ja, und die Bitcoins nehmen. Die Forderungen, ich kenne sie nicht, aber ich vermute mal, die wollen ja eigentlich das Glück aller jetzt und in Zukunft auf allen Erdteilen und eine komplette Umbau unserer Gesellschaft zur Überwindung der ausbeuterisch-kapitalistischen Strukturen, einer Konzentration von Macht in die Hände weniger. Ja. All das wollen sie bekämpfen mit ihren Aktionen.
Sowas wäre doch in unserer Jugend, hätte doch da dann gestanden, oder? Als Forderung. Natürlich. Der
kommt. Ich sage nicht, die wollen was anderes.
Die Forderungen sind fast so, wie du sie geschildert hast, und es sind zwei.
Ich weiß das doch.
Sie haben es etwas kürzer gefasst mit der Gerechtigkeit für die Welt und Kapital. Sie wollen zwei Dinge fordern sie dringend: das 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit auf Autobahnen.
Aber dem kann man doch nachkommen.
Ja, mehr steht da aber auch nicht. Also das
ich habe ja schon länger Zweifel am deutschen Bildungswesen, aber so viel Fantasielosigkeit
Ja.
Ja, oder man kann sagen, sie sind irgendwie auch pragmatisch und realistisch.
Ja. Ja, ja. Ich meine, gut, in die Bockwurst hätte er jetzt nicht mehr reingepasst wahrscheinlich. Aber so einen dritten Punkt vielleicht noch.
Vegane Bockwurst.
Vegane Bockwurst für alle. Vegane Kalbshaxe. Ah, gut.
Ja, du brauchst ja jede Illusion.
Nee, das wollte ich nicht. Du weißt ja auch, das sind ja auch jetzt einfach nur Desinformationen, deren Wahrheitsgehalt die Menschen da draußen selbst überprüfen müssen. Aber da wir das verlinken werden, wird sich herausstellen, dass diese Forderungen, die Bitcoins und all diese Dinge.
Aber da findet man doch bestimmt eine schnelle, undemokratische Lösung, mit der man das vom Tisch bringt.
Mhm. Schnell undemokratisch. Gut, bevor wir zu der ganz wichtigen Frage kommen.
Darf ich einen noch loswerden?
Unbedingt. Ganz viele.
Du weißt ja, ich stehe ja in deinem großen Schatten, weil du ja nicht nur erfolgreicher Fernsehproduzent, Buchautor und Porsche-Fahrer bist, sondern
und Präsident von Palau.
und irgendwie, genau, die Geburtenrate auf Palau aus eigener Männlichkeit hochgetrieben hast, sondern du bist ja auch Werbetexter. Und ich überlege mir ja schon mal so Slogans.
Mhm.
Ja, und habe jetzt, den hat man vielleicht schon mal gehört, aber ich finde ihn gar nicht schlecht. Könnte mir den vorstellen, ganz gut über so einem Eingang zu einem EKZ, so einem Einkaufszentrum. Also heißt das?
Ja, ich habe es noch lange nicht gehört. Ja, EKZ. Ja.
Mhm. Ja. So heißt das hier bei uns. Ja. EKZ. Ja. Wie findest du, bleiben Sie gesund?
Ja, so über den Toren, meinst du so?
Über den Toren, wo man dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln so langsam reinfahren kann. Wird.
Ja, das ist eine sehr schöne Idee. Mhm.
Findest du gut?
Ja, finde ich toll.
Also früher stand hier Einkaufen macht frei drüber.
Richtig, aber vergiss das Ausrufezeichen nicht hinter dem Bleiben Sie gesund.
Ja.
Also nicht, dass wir uns da missverstehen, das ist kein Vorschlag.
Nein, wenn ich es jetzt mal ein bisschen ernsthaft noch betrachten darf. Ja?
Unbedingt.
Ja. Das hat mir neulich jemand gesagt. Ja, und ich habe mich daran erinnert. Und was mir aufgefallen ist, das könnte ja auch über dem Tor zur Hölle stehen, oder? Bleiben Sie gesund.
Über dem Tor zur Hölle? Ja, ist man eigentlich schon.
Ja. Hat man die Frage schon hinter sich? Nee, was ich damit sagen möchte ist, also zum einen war das ja niemals ein guter Wunsch, sondern immer auch ein Imperativ. So, wag es bloß nicht krank zu werden.
Mhm.
Und jetzt ist es aber noch schlimmer, weil, wie du vielleicht weißt, war ich jetzt auch letzte Woche in der Schweiz und habe auch mich mit Menschen, die wie wir, bin ich den Kopf rausgestreckt haben, in den letzten Jahren viel unterhalten und eigentlich, wenn man ehrlich ist, ich will jetzt keine Namen nennen, sind alle mehr oder weniger krank, nicht alle lebensbedrohlich, aber letztendlich, und das ist stellvertretend, sind wir doch unter dem Motto, bleiben Sie gesund, um 2 Jahre unseres Lebens betrogen worden. Wir sind unserer psychischen Gesundheit, unserer physischen Gesundheit in einer Weise malträtiert worden, die bisher historisch unvorstellbar war und das alles im Namen der Gesundheit, sodass ich das inzwischen gar nicht mehr als ein Imperativ verstehe, sondern als eine Verhöhnung.
Ja.
Ja. Dass diejenigen, die uns krank machen, die Stirn und die Dreistigkeit haben, das noch unter dem Slogan, bleiben Sie gesund.
Ja.
Ich wollte das mal zum Protokoll geben, mir geht's scheiße. Und weißt du, was ich nämlich inzwischen auch manchmal glaube? Ich glaube nämlich, dass ich mir meine Hypochondrie nur einbilde und in Wahrheit wirklich krank bin.
ein sehr schöner.
Gibt's ja von Molière, der eingebildete Hypochonder. Ne?
Ich erinnere mich, ja.
Ja.
Das wird jetzt auch sicherlich keiner nachgucken, ob das wirklich so heißt, das Buch, aber ja. Ja.
Nein, aber ehrlich,
das ist wirklich, also jetzt mal ganz
im Ernst. Macht mich, da kriege ich echt schlechte Laune. Ich stelle mir da manchmal so vor, wie es mir denn jetzt gehen würde, wenn diese Scheiße nicht passiert wäre. Also ich meine, das eine ist, glaube ich, das Alter, was uns mehr oder weniger alle ereilt und auch das menschliche Schicksal. Aber ich glaube, der Scheiß hat uns krank gemacht und dann möchte ich dann bleiben, die gesund.
Ja.
Ja. Und deshalb war meine Idee, über jedes EKZ, bleiben Sie gesund.
Mhm.
Warte mal.
Ich weiß, dass wir nächste Woche auch darüber noch mal ein bisschen länger sprechen werden, du und ich, weil ich habe auch erstens, ja, ich habe auch das Gefühl, dass uns das alle krank macht und gemacht hat, dass es sehr viel Kraft kostet. Ich weiß, dass uns das verbindet mit vielen, die uns zuhören, auch seit anderthalb Jahren, dass man sagt, das ist aber wichtig, dass man sich irgendwie gegenseitig aufhilft, weil man sonst ja tatsächlich auch wahnsinnig wird, wenn man das einfach nur ungefiltert jeden Tag um die Ohren gedroschen bekommt, was wir jetzt seit 2 Jahren da in dieser Form, das hält man ja gar nicht aus, wenn man es nicht versucht, bitte.
Auch noch ein Erlebnis. Ich hatte das große Glück und das ist wirklich was Schönes, viele Menschen zu treffen, die unsere Sendung sehen und denen das wirklich was bedeutet hat. Und da hatte ich eine sehr sensible, sympathische Person, die dann auch sagte, ja, das war schon so, ich habe mich von Woche zu Woche immer auf euch gefreut, weil ihr wart meine besten Freunde. Und dann, als wir uns verabschiedet haben, sagte sie, ich habe mich total gefreut über den Satz. Und sie sagte dann, was ihr bewusst geworden wäre, dass es auch was sehr Trauriges wäre, weil wenn wir beide die besten Freunde, und ich denke, wir sind die besten Freunde von allen und es gibt auch keine besseren als uns, aber natürlich ist es schön, wenn man in der Nähe auch Menschen hat. Und was das wirklich mich mit ganz viel Freude erfüllt hat, dass diese Person dann gesagt hat, ich werde jetzt mir in der Nachbarschaft mich auf die Suche begeben nach Gruppen, die sich engagieren und die Wärme vor Ort haben. Mhm. Und vielleicht ist das auch nochmal ein Hinweis wert, weil ich glaube, wir haben das große Glück, viele Menschen kennenzulernen durch diese Zeiten. Es gibt aber auch Leute, die wirklich in die Einsamkeit geraten sind. Und ich glaube, das muss nicht sein. Und das ist auch Teil dessen, was krank macht, dass man den Abgleich mit dem, wie man Dinge einschätzt und die menschliche Wärme und Nähe, dass man den auf Dauer auch vermisst. Und ich glaube nicht, dass alle Gesundheit daher rührt und dass wir den ganzen Kram dadurch rückgängig machen können, aber dass die Idee der Frauen eine wunderschöne ist, zu sagen, ich suche mir jetzt in der Nachbarschaft mich, mache ich mich wieder auf den Weg zum Nächsten und riskiere mal wieder sowas wie eine Beziehung und ein vertrautes Verhältnis zu anderen.
Also unsere neue Mission, Matthias, lautet jetzt, wir werden dafür sorgen, dass wir in naher Zukunft nicht mehr eure besten Freunde sind.
Die zwei da draußen. Noch. Ja, genau, du weißt, dass ich eine narzisstische Störung habe. Ich habe schon auch den Anspruch.
Naja, gut, aber du weißt ja was. Doch, das ist also auch mal ein Ziel, dass man sagt, nee, wir möchten eigentlich, dass ihr alle so gut befreundet seid mit anderen lebendigen, richtigen Menschen, die ihr anfassen könnt, dass ihr diese Pfeifen nicht, so nicht mehr anguckt. Ach, lief das jetzt wieder? Habe ich verpasst. Also, dass keiner mehr kommt. Dann wären wir doch am Ziel unserer Wünsche. Ich fände das schön. Also nochmal, aber ganz im Ernst, es entsteht ja jetzt, das muss man auch mal sagen, ich und du, wir kriegen ja auch viel Post und mit vielen Fragen und so weiter, aber es entsteht ja. Also es ist, auch wenn wir nur ein sehr kleiner Kreis sind mit unseren 50.000, 60.000, die wir hier zusammensitzen, es entsteht ja überall. Und ich denke, es gibt in der Schweiz jetzt auch eine Initiative, da wird es wohl auch mal noch einen gescheiteres Manifest geben. Ich kenne das noch nicht, kann es noch nicht beurteilen, aber dass man wirklich sagt, wir sind in diesem Endspiel, wir bewegen uns zu auf diesen kleinen Kreis, den auch deine neue Bekannte da sagte, also ich muss wohl mal zu den Nachbarn gehen. So will ich das hier dann auch machen, dass man sagt, ja, wir müssen ja eine Sicherheit herstellen im kleinen Kreisen, mehr können wir nicht tun. Hoffen, dass sie uns dann übersehen, wenn sie weiterfahren mit ihrem irrsinnigen Plan, der überhaupt keine Substanz hat und der hohl ist und der nirgendwo hinführt, keinerlei Menschlichkeit sieht und zulässt, und sagt, ja gut, hoffen wir, mach doch mal. Es wird nicht funktionieren. Aber wir müssen ja schauen, dass wir dann irgendwie im Kreise von Menschen und wahrscheinlich noch umgeben von einigen Hühnern diese Zeit einigermaßen überstehen.
Dann wollte ich mich bedanken für die vielen lieben Vorschläge, was ich denn mit meinem Leben anfangen kann.
Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist ja wichtig. Deine Aussage, Entschuldige, nachliefernd. Was bleibt uns denn noch, außer krank zu werden und zu sterben? Wenn ich das richtig wiedergebe, war deine Frage. Und es sind einige Vorschläge gekommen.
Ja, vielen Dank dafür. Ich konnte sie noch gar nicht alle zur Kenntnis nehmen. Das mitunter war, dass die attraktivsten von denen auch Interessenkonflikte nach sich ziehen können im Bereich meiner bisherigen Lebensentscheidungen. Also ich kann nicht alles davon verwirklichen, ohne bis aufs Detail einzugehen. Aber
das war wunderschön umschrieben, ja. Also, ja, das waren die fünf nubischen Tänzerinnen, mit denen du irgendwie eine Radtour machen sollst. Gut, okay. Ja.
Ja.
Gut, das nicht.
Mhm. Nee, das nicht. Ja, und ich werde das sorgsam prüfen. Was ich mich entschieden habe, ich werde mich überhaupt nicht entscheiden jetzt kurzfristig, sondern ich werde jetzt erstmal versuchen, mich so zu sanieren, dass ich überhaupt wieder planungs- und zukunftsfähig bin. Ich habe ganz viele Baustellen, nachdem ich mich jetzt ja entschieden habe, nicht Hypochonder, sondern auch anerkennt zu sein, dass bei mir Wunden geschlagen sind, die würde ich gerne erstmal ausheilen lassen. Und wenn dann, und das ist, glaube ich, relativ gut prognostizierbar, im Unterschied zur politischen Zukunft, hat ja die Natur eine gewisse zyklische Voraussehbarkeit, nach dem Winter ein Frühling kommen wird, dann werde ich Lebensentscheidungen treffen.
Okay.
Ja? Aber bis dahin werde ich erstmal sehen, dass ich überhaupt wieder in die Kraft komme.
Aber trotzdem vertagst du das dann also auch bis dahin?
Ich vertage
es. Bis dahin wirst du jetzt nicht krank und oder
das nee, genau, nee, so, bis dahin werde ich gesund und lebendig.
Ja, oder machst du zumindest fast neutral. Also ich schaffe die Voraussetzungen, dass ich diese anderen Vorschläge nochmal prüfen kann. Mhm. Neben krank werden und sterben, das haben wir ja jetzt schon. Kann man ja vielleicht auch später machen. Da kann man ja vielleicht noch 30 Jahre raten oder so.
Ja.
Zwischenräume ja noch füllen.
Ja, eben. Aber wie gesagt, da halte ich mich jetzt erstmal halte ich mich zurück mit voreiligen Entscheidungen. Und also was ich jetzt zum Beispiel sagen kann, ist, dass ich mich unendlich freue, und das ist ja, weiß nicht, wie das so bei dir ist, aber auf die Martinsgans. Die hat sich ja schon bei uns in den Ofen gekuschelt. Und hat es da schön warm und es zieht so einen Duft durchs Haus.
Ja, gibt es sowas wie jetzt schon? Ich weiß das nicht.
Ja, das ist sogar fast spät dieses Wochenende. Letzte Wochenende war ich in der Schweiz, ich habe es verpasst. St. Martin war ja schon am 11.11. Mhm. Und deshalb, aber natürlich gibt es die Martinsgans. Bist du da kein Fan von? Das ist auch so nicht der Rotkohl und die Klöße und diese Weinsoße und das ist für mich der Inbegriff von Glück.
Ja, es ist bestimmt, oute ich mich als unkultiviert, das kenne ich ja eher so um die Gänse und so um das Weihnachtsfest herum. Oder eher.
Das sind dann die Weihnachtsgans, das ist eine andere Gans?
Ja, ich weiß, das ist genau. So, die Weihnachtsgans kenne ich, die andere ist bisher offensichtlich an mir vorbeigegangen, zu ihrem Glück, weil sie dann wohl noch lebt.
Nein, also sie ist ja nicht weit gekommen. So.
Genau, bist du dir. Ah.
Freue ich mich drauf.
Ja.
Gibt's gleich.
Guck mal, erfreuliche Dinge. Ja, ich finde auch, dass also jetzt mal den ganz weiten Blick über die Martinsgans hinaus.
Es gibt ein Leben nach der Martinsgans.
Ja, es gibt auch ein Leben nach diesem traurigen Monat und dann kommt ja noch einer, der ein bisschen aufgehellt wird durch das Weihnachtsfest und dann kommt ja noch mal ein trauriger Monat. Aber ich glaube auch, jedenfalls geht es mir so. Also wie du auch sagst, lass uns mal schauen, dass wir hoffentlich mit der wiederkehrenden Sonne, hat übrigens auch einen Einfluss aufs Klima.
Die Sonne?
Ja, so. Ja, komisch. Ja, das wäre also spätestens.
Das macht die Stimmung nicht kaputt.
Nein, im Gegenteil. Ich würde nur sagen, dass auch wenn es jetzt ein bisschen grau und sehr windig ist hier, Windstärke 9, das wird ja wieder besser. Und ich denke, wir tragen uns da auch durch die paar dunklen Tage jetzt.
Eben. Wir halten zusammen.
Ja, und wir gucken die ganze WM jetzt leer. Mal gucken, ob wir nächste Woche wieder hier sind oder die ganze Zeit vorm Fernseher sitzen und Uwe Seeler schwenken.
In diesem Sinne, ich muss jetzt so ganz.
Ja, ganz viel Spaß. Dann sehen wir uns.
Bis dann.
Nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.